Fast war es Abend geworden, als Bilbo wieder herauskam, stolperte und in Ohnmacht fiel. Die Zwerge brachten ihn wieder zum Bewusstsein und kümmerten sich um seine Brandblasen, so gut sie konnten. Aber der Hobbit hatte Sorgen, und er fühlte sich unbehaglich. Die alte Drossel saß dicht neben ihm auf einem Felsen und lauschte mit schiefem Kopf auf jedes Wort, das gesprochen wurde.
»Zum Henker mit diesem Vogel! Ich glaube, er hört zu, und ich kann ihn einfach nicht mehr sehen.«
Man sah, Bilbo hatte schlechte Laune.
»Lass ihn zufrieden. Drosseln sind freundlich und gutmütig. Dies ist ein sehr alter Vogel. Die Leute von Dahl hatten die Gabe, ihre Sprache zu verstehen. Sie benutzten die Drosseln als Boten und schickten sie zu den Menschen an den See und sonst wohin.«
»Na schön, so wird dieser Vogel bald Neuigkeiten nach Seestadt bringen, falls er darauf aus ist. Obgleich ich nicht annehme, dass dort noch irgendjemand übrig geblieben ist, der sich um die Drosselsprache kümmert.«
»Aber warum? Was ist denn geschehen? Nun erzählt doch endlich.«
Und Bilbo erzählte schließlich alles, woran er sich erinnern konnte, und er vertraute ihnen an, dass er ein sehr unangenehmes Gefühl habe.
»Ich bin sicher, Smaug weiß, dass wir von Seestadt gekommen sind und Hilfe von dort erhalten haben. Und ich habe das schreckliche Gefühl, dass sein nächster Ausflug dorthin gehen wird. Und ich wünschte bloß, ich hätte nie etwas vom Fassreiter erzählt. In dieser Gegend würde selbst ein blindes Kaninchen gleich an die Menschen vom See denken.«
»Nun ja, wenn schon. Es ist nicht mehr zu ändern. Und es ist sehr schwer, der Fragerei eines Drachen auszuweichen. Das habe ich oft genug gehört. Meiner Meinung nach habt ihr euer Bestes getan. Ihr habt etwas sehr Wichtiges herausgefunden. Außerdem seid ihr lebendig zurückgekehrt, und das ist mehr, als die meisten von denen berichten können, die mit Smaug oder einem anderen von seiner Sippschaft gesprochen haben. Zu wissen, dass der alte Lindwurm auf seiner Diamantenweste eine nackte Stelle hat, ist ein Geschenk des Himmels.«
»Ich bin ganz sicher, dass wir an dieser Stelle hier völlig ungeschützt sind. Smaug weiß jetzt, wie ich hinunter in seine Halle gekommen bin, und ihr könnt ihm schon zutrauen, dass er auch weiß, wo der Eingang des Stollens liegt. Wenn nötig, zerschlägt er die ganze Bergflanke zu Krümeln, um uns den Eintritt zu verwehren. Und wenn wir dabei zerschmettert werden, so wird ihm das noch lieber sein. Unsere einzige Hoffnung ist, gut in den Stollen zu kommen und die Tür zu schließen.«
Es war Bilbo so ernst, dass die Zwerge schließlich taten, was er sagte. Obgleich sie das Schließen der Tür vorerst noch aufschoben, es schien ihnen doch ein verzweifelter Plan zu sein, denn keiner wusste, ob oder wie man die Tür jemals von innen wieder öffnen konnte. Und der Gedanke, auf einem Platz eingesperrt zu sein, dessen einziger Weg hinaus durch das Drachenlager führte, war in keiner Weise verlockend. Bilbo wurde immer unruhiger.
»Schließ die Tür! Ich fürchte diesen Drachen bis ins Mark. Die Stille gefällt mir viel weniger als der Aufruhr in der letzten Nacht. Schließ die Tür, ehe es zu spät ist!«
Etwas in seiner Stimme machte den Zwergen die Geschichte ungemütlich. Thorin schob zögernd seine Träume beiseite, stand auf und trat den Stein fort, der die Tür festhielt. Dann legten sie sich gegen die Tür und mit einem Schnappen und einem leisen Klingen fiel sie ins Schloss. Keine Spur von einem Schlüsselloch war auf der Innenseite übrig geblieben. Sie waren im Berg eingeschlossen. Und nicht einen Augenblick zu früh. Kaum waren sie ein Stück in den Tunnel hinabgegangen, als die Bergflanke wie vom Aufkrachen eines Rammbockes getroffen wurde, als hätten Riesen einen Mauerbrecher aus gewaltigen Eichenstämmen dagegen geschleudert. Was bei offener Tür geschehen wäre, möchte ich nicht ausdenken. Sie flohen tiefer in den Tunnel, froh, dass sie noch lebendig waren. Nachdem der Drache seine Wut ausgelassen hatte, fühlte er sich wohler, und in seinem Herzen dachte er, dass er von dieser Seite her nie wieder würde gestört werden. Indessen hatte er noch eine andere Rechnung zu begleichen.
Fassreiter! Euer Fass kam von der Wasserseite her. Ihr kam zweifellos den Strom herauf. Euer Geruch ist rätselhaft. Aber wenn ihr schon nicht einer von diesen Menschen am See seid, so hattet ihr doch ihre Hilfe. Ha, jetzt werde ich ihn ins Gedächtnis rufen, wer der wahre König unter dem Berg ist. Ha,
Er erhob sich in einer Wolke von Feuer und flog hinweg, südwärts zum eiligen Wasser. Unterdessen saßen die Zwerge in der Finsternis. Tiefe Stille lastete auf ihnen. Sie aßen wenig und sprachen wenig. Sie konnten die Zeit nicht messen und wagten kaum, sich zu rühren. Als sie fast erstickt und betäubt vom Luftmangel waren, konnten sie es nicht länger ertragen.
Wir wollen versuchen, ob die Tür zu öffnen ist. Ich muss Wind auf meinem Gesicht spüren, sonst sterbe ich. Lieber von Smaug im Freien zerschmettert werden, als hier drinnen jämmerlich ersticken.
Einige Zwerge standen auf und krochen dorthin zurück, wo die Tür einmal gewesen war, aber weder Schlüssel noch Zauber, die diese Tür einmal bewegt hatten, würden sie je wieder öffnen.
Wir sitzen in der Falle.
Dies ist das Ende.
Hier werden wir sterben.
Kommt! Solange noch Leben da ist, ist auch Hoffnung da. Der einzige Weg hinaus führt hinunter. Und diesmal meine ich, wäre es am besten für euch, wenn ihr alle mich begleiten würdet.
In ihrer Verzweiflung stimmten sie zu, und Thorin war der Erste, der an Bilbos Seite hinabging.
Seid bitte wirklich vorsichtig und so still, wie ihr nur sein könnt. Es kann sein, dass kein Smaug dort unten liegt, aber es kann auch sein, dass er doch dort liegt. Wir wollen keine überflüssigen Gefahren eingehen.
Tief, tief hinabschlichen sie. Kurz vor dem Stollenende, so gut er das abschätzen konnte, streifte Bilbo den Ring an seinen Finger und ging voraus. Aber es war gar nicht nötig. Die Finsternis war vollkommen. Alle waren unsichtbar, mit Ring oder ohne Ring. Aber nichts rührte sich. Kein Lichtschimmer war zu sehen, und doch schien es Bilbo, als ob dort etwas Bleiches und Weißes schimmerte. Über ihm, weit fort in der Dunkelheit.
Jetzt möchte ich aber doch wissen, was in aller Welt Smaug treibt. Ich glaube, Smaug ist heute nicht zu Hause. Heute Morgen, heute Nacht oder was für eine Tageszeit es immer ist. Licht. Kann jemand Licht machen?
Die Zwerge sahen nun, wie der kleine dunkle Umriss des Hobbits in die Halle ging. Dann und wann konnten sie ein leises Klingen erlauschen, wenn er über irgendetwas Goldenes stolperte. Das Licht wurde immer kleiner, während er tiefer in die riesige Halle wanderte. Dann begann Bilbo, den großen Schatzberg zu erklimmen. Bald stand er auf der Spitze. Jetzt sahen die Zwerge, wie er sich kurz niederbeugte, aber den Grund kannten sie nicht. Es war der Arkenjuwel, das Herz des Berges. Bilbo erriet es aus Thorins Beschreibung. Wirklich. Zwei solche Edelsteine konnte es nicht geben. Selbst in einem so wunderbaren Schatz nicht. Nicht in der ganzen Welt. Die ganze Zeit schon hatte dieser weiße Schein vor Bilbo geleuchtet und seine Schritte zu sich hingelenkt. Es verschlug ihm den Atem. Vor seinen Füßen leuchtete der große Edelstein im eigenen inneren Licht. Und doch nahm der Juwel, der von den Zwergen, die ihn vor langer, langer Zeit aus dem Herzen des Berges ausgegraben, geschnitten und geschliffen hatten, jeden Strahl auf, der auf ihn fiel, und verwandelte ihn in 10.000 Funken weißen Glanzes, durchsetzt mit regenbogenfarbigen Glitzern. Plötzlich streckte Bilbo, von seinem Zauber angezogen, den Arm nach ihm aus und versenkte ihn in seine tiefste Tasche.
Nun bin ich in der Tat ein Dieb. Zwar irgendwann muss ich es den Zwergen einmal erzählen, aber das hat ja Zeit. Sie haben doch selbst gesagt, dass ich mir meinen Anteil heraussuchen sollte. Nun, wenn ich die Wahl hätte, würde ich diese nehmen und Ihnen den ganzen Rest überlassen.
Dennoch hatte er das unangenehme Gefühl, dass sich das Heraussuchen durchaus nicht auch auf diesen wunderbaren Juwel erstrecken sollte. Und dass er damit noch Ärger haben würde.
Kommt! Smaug ist nicht zu Hause!
Man brauchte die Zwerge nicht länger zu drängen. Da sie die Chance einmal hatten, brannten sie richtig darauf, die Halle auszukundschaften. Und für den Augenblick waren sie bereit zu glauben, dass Smaug nicht zu Hause war. Jeder nahm eine brennende Fackel und dann irrten ihre erstaunten Blicke erst nach der einen Seite und dann nach der anderen. Sie vergaßen ihre Angst, vergaßen jegliche Vorsicht. Philly und Killy waren besonders guter Laune, denn sie fanden noch zahlreiche goldene Harfen, die mit Silbersaiten bespannt waren. Sie nahmen sie von der Wand und spielten darauf. Und da es Zauberharfen waren und von dem Drachen, der für Musik nur ein sehr geringes Interesse hatte, nicht berührt worden waren, waren sie noch immer richtig gestimmt. Eine wunderbare Melodie, die hier schon lange nicht mehr erklungen war, erfüllte die dunkle Halle. Aber die meisten Zwerge waren praktischer veranlagt. Sie sammelten Edelsteine, stopften sie in ihre Taschen und was sie nicht tragen konnten, ließen sie mit einem Seufzer wieder aus der Hand fallen. Jetzt nahmen die Zwerge Panzer und Waffen von den Wänden und rüsteten sich.
Thorin, wir sollten uns jetzt nicht um den Schatz kümmern, sondern um einen Fluchtweg. Wir haben unser Glück schon zu lange auf die Probe gestellt.
Jawohl, ihr sprecht die Wahrheit. Wir wollen gehen. Ich werde euch führen. Nicht in 1000 Jahren werde ich die Wege in diesem Palast vergessen.
Sie sammelten sich und während sie ihre Fackeln hoch über den Kopf hielten, durchschritten sie die offenen Tore. Aber sie schauten noch oft genug mit sehnsüchtigen Blicken zurück. Als sie am anderen Ende einige weitere Türen durchschritten hatten, drang das Geräusch fließenden Wassers an ihre Ohren und das graue Licht wurde plötzlich heller.
Der Ursprung des eiligen Wassers. Von hier aus läuft es zum Haupttor. Folgen wir ihm.
Und plötzlich sahen sie weitflutendes Tageslicht vor sich. Ein hoher Rundbogen erhob sich, an dem noch Überreste alten Schnitzwerks zu erkennen waren. Goldene Strahlen fielen auf das Pflaster der Türschwelle.
Es scheint, der Morgen geht vorüber. Und es dürfte längst Frühstückszeit sein. Wenn überhaupt von einem Frühstück die Rede sein kann. Aber ich glaube nicht, dass Smaugs Torschwelle der sicherste Platz für eine geruhsame Mahlzeit ist. Bitte gehen wir irgendwo hin, wo wir für ein Weilchen ruhig sitzen können.
Sehr richtig. Und ich denke, ich weiß auch den Weg, den wir nehmen sollten. Der alte Ausgeposten auf der südwestlichen Seite des Berges wäre der richtige Platz für uns.
Sagte Balin, der diesen Platz aus vergangenen Tagen kannte. Und Thorin bestimmte...
Kommt, los. Wir wollen Balins Pfad aufnehmen.
Die ganze Nacht hindurch wachte einer von ihnen. Aber als der Morgen kam, hatte keiner Anzeichen einer Gefahr gehört oder gesehen. Immer dichter jedoch sammelten sich Vogelschwärme. Ihre Schatten kamen von Süden geflogen und unaufhörlich schrien und klagten die Krähen, die den Berg nie verlassen hatten.
Etwas Merkwürdiges geschieht. Die Zeit für den Herbstzug ist vorbei. Und dies sind Vögel, die im Land bleiben. Da sind Stare und ganze Scharen von Finken. Und weiter drüben kreisen zahllose Aaskrähen, als sollte hier eine Schlacht stattfinden.
Da ist auch die alte Drossel wieder. Sie ist offenbar davongekommen, als Smaug die ganze Bergseite zerschmetterte.
Die alte Drossel flog heran und setzte sich dicht vor ihnen auf einen Stein.
Ich glaube, sie will uns etwas sagen. Ich kann leider der Rede dieser Vögel nicht folgen. Sie ist zu schnell und zu schwierig. Könnt ihr sie vielleicht verstehen, Beutlin?
Nicht sehr gut. Aber der alte Bursche scheint furchtbar aufgeregt zu sein.
Ich wünschte bloß, es wäre ein Rabe. Als ich noch ein junger Zwergenbursche war, kannte ich ein gescheites, berühmtes Rabenpaar. Den alten Karg und seine Frau. Aber ich glaube nicht, dass sich noch einer vom alten Stamm hier aufhält.
Jetzt fliegt sie weg. Wohin?
Wir verstehen sie nicht, aber ich bin sicher, dass dieser alte Vogel uns verstanden hat. Haltet gut Wache und seht zu, was geschieht.
Nicht lange, und sie hörten ein Flügel schlagen. Die Drossel kehrte zurück. Und mit ihr kam ein hochbetagter, außerordentlich großer Rabe. Steif setzte er sich vor ihnen auf den Boden, schlug müde ein paar Mal mit den Schwingen und hüpfte Thorin entgegen.
O Thorin, Sohn von Trein und Balin, Sohn von Fundin, ich bin Roeg, Sohn von Karg. Jetzt bin ich Herr der großen Bergraben. Wir sind nur wenige, aber wir erinnern uns gut an den König der alten Zeiten. Die meisten meines Volkes sind unterwegs, denn es stehen im Süden wichtige Ereignisse bevor. Ereignisse, die euch freuen, aber auch andere, die euch Sorge machen werden. Schaut, die Vögel kommen aus Süd und Ost und West zum Berg und nach Dahl zurück, denn das Wort geht um. Smaug ist tot.
Smaug ist...
Ja, tot. Die Drossel hier, mögen ihr nie die Federn ausfallen, sah ihn sterben. Wir dürfen ihren Worten glauben. Sie sah ihn in der Schlacht von Seestadt fallen, 3 Nächte zuvor, beim Aufgang des Mondes.
Smaug ist tot.
Soweit die erfreuliche Seite, Thorin Eichenschild. Ihr könnt ohne Gefahr zu eurem Palast zurückkehren. Der ganze Schatz ist euer. Im Augenblick. Aber viele versammeln sich, Nicht nur die Vögel. Die Nachricht vom Tod des Wächters ist weit und breit im Land umgegangen. Und die Sage, die Jahr um Jahr von dem Reichtum Troas erzählt wurde, ist nie aus dem Gedächtnis geschwunden. Viele sind begierig, einen Anteil an der Beute zu bekommen. Schon ist ein Elbenheer im Anmarsch. Am See murren die Menschen, dass sie all ihr Leid den Zwergen verdanken. Denn sie sind obdachlos und viele starben. Smaug vernichtete ihre Stadt. Auch sie wollen einen Teil von eurem Schatz. Ob ihr nun lebt oder ob ihr tot seid.
Smaug ist tot.
Eure Klugheit muss entscheiden, was ihr tun wollt. Aber 13, das ist nur ein kleiner Rest des mächtigen Volkes von Durin, das einmal hier lebte und heut weit zerstreut ist. Wenn ihr auf meinen Rat hören wollt, so traut nicht dem Meister der Seemenschen, sondern dem, der den Drachen mit seinem Bogen erschossen hat. Es ist Bart aus dem Stamm von Dahl, Abkomme Girions. Er ist ein grimmiger, aber gerechter Mann. Ihm vertraute auch die Drossel hier. Sie sagte ihm, wo der Drache verwundbar sei. Und er verstand sie.
Das hat sie von...
Wir möchten nach all der Verwüstung wieder Frieden sehen zwischen Zwergen und Menschen und Elben, wie es früher war. Aber es kann euch viel Gold kosten. Ich habe gesprochen.
Unser Dank, Roek Karksun. Ihr und euer Volk sollen nicht vergessen werden. Aber kein Gran unseres Goldes soll Dieben oder Gewalttätigen zufallen, solange wir noch einen Atemzug tun. Wenn ihr uns mehr noch zur Dankbarkeit verpflichten wollt, fliegt zu meinem Vetter Dain in die Eisenberge, denn er hat viele gute bewaffnete Leute und wohnt uns am nächsten. Bittet ihn um höchste Eile.
Ich heiße diesen Entschluss weder gut noch schlecht, aber ich will tun, was getan werden kann.
Der Rabe flog davon, und die Zwerge kehrten eilig in ihren Berg zurück. Sie begannen hart zu arbeiten, denn sie mussten den Haupteingang befestigen. Schon war das Tor durch eine Quadermauer gesperrt, die zwar ohne Mörtel gebaut, aber nichtsdestoweniger mächtig und hoch war. Scharten waren ausgespart, durch die man beobachten oder schießen konnte. Aber einen Eingang hatten die Zwerge nicht freigelassen. Hinein und hinaus kletterten sie mit Leitern. Material hieften sie mit Tauen hoch. Dann kam eine Nacht, in der vor ihnen in der Stadt Dahl viele Lichter von Lagerfeuern und Fackeln aufflammten.
Sie sind da, und ihr Lager ist sehr groß. Sie müssen unter dem Schutz der Dämmerung auf beiden Seiten des Flusses ins Tal gekommen sein.
In dieser Nacht schliefen die Zwerge wenig. Noch war das Morgenlicht schwach, als eine Schar sich ihnen näherte. Menschen vom See, kriegsmäßig bewaffnet und Bogenschützen der Elben.
Wer seid ihr? Ihr kommt, als wolltet ihr Krieg tragen zu den Toren von Thorin, Sohn von Thrain, König unter dem Berg. Was wollt ihr?
Aber sie antworteten nicht auf Thorins Fragen. Einige wandten sich rasch zurück, die anderen gafften noch eine Weile das Tor an und seine Befestigung, und dann folgten sie ebenfalls. An diesem Tage wurde das Lager verlegt, mitten zwischen die ausgreifenden Bergflanken. Die Felsen hallten von Stimmen und Liedern wieder, wie sie es für eine lange, lange Zeit nicht mehr getan hatten. Auch Elbenharfen waren zu hören und süß klingende Musik. Und wie das Echo heraufdrang, war es, als erwärmte sich die kalte Luft. Und ein Duft von Waldblumen und Frühling stieg zu den Zwergen hinauf. Da wünschte Bilbo nichts sehnlicher, als aus der dunklen Festung zu entfliehen. Er wollte hinuntergehen und an der Fröhlichkeit und dem Schmaus am Lagerfeuer teilnehmen. Auch einige der jüngeren Zwerge waren gerührt und murmelten, dass ihnen ein anderer Ausgang ihres Abenteuers lieber gewesen wäre und dass sie dieses Volk draußen besser als Freunde willkommen heißen sollten. Doch Thorin schaute finster drein. Am nächsten Morgen sahen sie früh eine Schar Speerträger den Fluss überqueren und das Tal heraufkommen. Mit sich führten sie das grüne Banner des Elbenkönigs und das blaue Banner vom See. Sie kamen heran, bis sie dicht vor der Mauer unter dem Eingang standen.
Wer seid ihr, die ihr in Waffen zu den Toren Thorins des Sohns von Trein, König unter dem Berg, kommt.
Ein großer Mann schritt nach vorn.
Gruß, Thorin! Warum verschanzt ihr euch wie ein Räuber in seiner Höhle? Noch sind wir keine Feinde. Wir freuen uns, dass ihr, was keiner zu hoffen wagte, noch am Leben seid. Jetzt aber, da wir euch hier treffen, ist es angebracht, Unterhandlung zu führen und Rat zu halten.
Wer seid ihr? Und worüber wollt ihr unterhandeln?
Ich bin Bart. Durch meine Hand wurde der Drache erschlagen und euer Schatz befreit. Geht euch das nichts an? Mehr noch, ich bin Abkomme und rechtmäßiger Erbe Girions von Dahl. Und in eurem Schatz befindet sich manches aus seinem Schatz und seiner Stadt, was der alte Smaug gestohlen hat. Ist das nicht eine Angelegenheit, über die gesprochen werden muss? Weiter zerstörte Smaug in seiner letzten Schlacht die Wohnungen der Menschen von der Seestadt. Und noch diene ich ihrem Meister. Ich will für ihn sprechen und fragen, ob ihr kein Herz habt für die Sorgen und das Elend seines Volkes. Sie halfen euch in eurem Elend, und als Dank habt ihr, wenn auch ungewollt, ihnen einzig Zerstörung gebracht.
Nun, dies waren ehrliche und gerechte Worte, so stolz und grimmig sie auch gesprochen wurden. Bilbo dachte, dass Thorin dies auch sogleich zugeben würde. Natürlich erwartete Bilbo nicht, dass sich irgendjemand jetzt daran erinnerte, wie einzig und allein er die verwundbare Stelle des Drachen entdeckt hatte. Und daran tat er gut, denn keiner erwähnte es. Aber Bilbo hatte auch nicht damit gerechnet, was Gold, auf dem ein Drache lange gebrütet hat, für eine unwiderstehliche Macht ausübt. Und was in den zwergischen Herzen vorgeht, blieb ihm immer ein Rätsel.
Ihr setzt eure anfechtbarste Forderung an die letzte und wichtigste Stelle. Kein Mensch hat Anspruch auf den Schatz meines Volkes, weil Smaug der in Stahl ihm Haus und Leben raubte. Der Schatz gehört nicht ihm. Also können auch Smaugs Untaten nicht damit bezahlt werden. Güter und Hilfe, die wir den Menschen vom See verdanken, werden wir anständig bezahlen in angemessener Frist. Aber nichts geben wir unter Druck und Gewalt her. Nicht einen roten Heller. Packt euch jetzt, ehe die Pfeile schwirren. Wenn ihr noch einmal mit mir reden wollt, so schickt zuerst das Elbenmeer heim, in die Wälder, wohin es gehört. Und dann kehrt zurück und legt eure Waffen nieder, wenn ihr der Torschwelle naht.
Der Elbenkönig ist mein Freund. Er hat dem Volk am See in seiner Not beigestanden und das, ohne dass es einen Anspruch hatte, einzig aus freundnachbarlicher Hilfe. Wir geben euch Zeit, eure Worte zu bereuen. Nehmt euren Verstand zusammen, ehe wir wiederkehren.
Noch ehe einige Stunden verflossen waren, kamen die Bannerträger zurück. Trompeter traten vor und bliesen ein Signal.
Im Namen von Seestadt und im Namen des Waldes, wir sprechen zu Thorin, Treins Sohn Eichenschild, der sich König unter dem Berg nennt. Wir fordern ihn auf, die vorgetragenen Ansprüche anzuerkennen, sonst sei er zum Feinde erklärt.
Da ergriff Thorin einen Hornbogen und schoss einen Pfeil auf den Sprecher. Er schlug in den Schild und blieb zitternd stecken.
Wenn das eure Antwort ist, so erkläre ich den Berg für belagert. Ihr sollt erst abziehen können, wenn ihr selbst um Frieden und Unterhandlung bittet. Rechnet nicht mit bewaffneten Angriffen. Wir liefern euch eurem Gold aus. Esst es auf, wenn es euch gefällt.
Damit eilten die Botschafter rasch davon. Die Zwerge blieben zurück und waren sich selbst überlassen. Elend langsam gingen die Tage vorüber. Die meisten Zwerge brachten ihre Zeit damit zu, den Schatz zu ordnen und aufzustapeln. Und jetzt sprach auch Thorin vom Arkenjuwel und bat sie eindringlich, in jeder Ecke nach ihm zu suchen.
Denn der Arkenjuwel meines Vaters ist mir mehr wert als ein ganzer Fluss aus Gold. Und für mich ist er überhaupt jenseits aller Werte.
Diesen Stein erkläre ich als mein ausschließliches Eigentum. Und ich werde mich an jedem rächen, der ihn findet und verbirgt.
Bilbo hörte das und bekam es mit der Angst zu tun. Trotzdem erwähnte er kein Wort. Denn als das Elend dieser Tage immer größer wurde, begann ein Plan in ihm zu reifen. Die Zeit verging. Aber eines Tages brachte der alte Rabe die Nachricht, dass Dain mit mehr als 500 Zwergen von den Eisenbergen herbeieilte und nur noch 2 Tagesmärsche von Dal entfernt war. Sie rückten von Nordosten an.
Unbemerkt werden sie den Berg nicht erreichen. Und ich fürchte, es wird im Tal zur Schlacht kommen. Eine Schlacht aber heiße ich nicht gut. Denn obgleich Dains Zwerge ein kampfgewohntes Volk sind, werden sie kaum in der Lage sein, das Heer, das euch belagert, zu besiegen. Und selbst wenn es ihnen gelingt, was werdet ihr dabei gewinnen? Winter und Schnee folgen Dain auf den Fersen. Wie wollt ihr Lebensmittel ohne die Freundschaft und das Wohlwollen der Länder ringsum erhalten? Der Schatz wird dann wahrscheinlich euer Tod sein. Obgleich es keinen Drachen mehr gibt.
In dieser Nacht raffte Bilbo sich auf. Der Himmel war schwarz und mondlos. Als es vollständig dunkel geworden war, begab er sich in eine Ecke der Halle, gleich am Tor, und zog aus seinem Bündel ein Seil hervor. Den Arkenjuwel wickelte er in einen Lappen. Dann kletterte er auf die Quadermauer, streifte seinen Ring über, befestigte das Tau, glitt die Mauer hinunter und war verschwunden.